Wie geht's dir, wenn du an das Leben denkst? Das Leben mit seiner Schönheit, Einmaligkeit, Vielfalt. Talita hat uns eben gerade so ein bisschen entführt in eine völlig andere Welt. Und mich fasziniert das, wenn mir dann bewusst wird, das ist der gleiche Globus, nur ein paar tausend Kilometer weg. Mit diesen gigantischen Gebirgen und völlig anderen Lebenseindrücken. Aber auch mit der Armut, mit den Millionen Menschen, die dort leben und überhaupt nicht annähernd den Wohlstand kennen, wie wir ihn kennen. Was ist das Leben? Der eine steht vielleicht gerade voll im Saft und sagt, das Leben ist so geil, ich möchte mehr davon, ich genieße es jeden Tag. Und der andere vielleicht sitzt da und sagt, ich empfinde von dem gerade gar nichts. Mein Leben ist eher dunkel, grau und ich weiß gar nicht, wie ich den nächsten Tag oder Wochen oder Monate meistern soll. Ich liebe dieses Lied, was wir eben gesungen haben, weil das einen ganz großen Bogen spannt vom Heute bis in die Ewigkeit. Und ich bin immer fasziniert, weil wir als moderne Gesellschaft heute wenig davon reden wollen oder auch als Gemeinde wenig davon singen, von diesem, wenn heute mein letzter Tag kommt und meine Kräfte schwinden und dann, also das passt ja eigentlich gar nicht so in unser Denken rein. Aber in diesem Lied, das zieht so ein bisschen mit, hat so Hymnencharakter, da singen wir das alle. Und deswegen, das spannt einen ganz großen Bogen bis zum letzten Tag, den ich hier auf dieser Welt mal verbringen werde. Und immer im Blick auf diesen Gott, der da drüber steht, der das Leben geschenkt hat. Und als Christ weiß ich, dass dort auch meine Hoffnung zu finden ist. Leben. Wir sind in einer neuen Predigtreihe. Vielleicht merkt ihr das gerade, dass was Neues anklingt. Wir haben das mal überschrieben mit Christsein als erfülltes Leben. Und Micha Stepan hat einen Flyer gemacht zu den Themen. Letztlich die Überschrift heißt einfach nur mein Leben. Und tja, jetzt sitzen wir hier heute 50, 60 Leute, jeder hat sein eigenes. Deswegen, ich kann nur von meinem reden. Und ich wünsche mir, dass diese Predigtreihe in den nächsten Wochen, die so Themen rausgreift, wie was ist denn eigentlich mein Lebenswert? Was sind meine Stärken und Schwächen? Wo stehe ich auch in meiner Gefühlswelt, die sich durchaus ja auch manchmal im Kreis drehen kann oder im Karussell? Mein Gewissen, meine inneren Nöte und Kämpfe, meine Hoffnung. Das sind Fragen, die kann man nur für sich selber beantworten. Deswegen wünsche ich mir, dass diese kurze Predigtreihe ein paar Impulse setzt, dass wir einfach so ein Stück unser eigenes Leben wieder reflektieren. Ich finde, das passt auch so in diese allmählich herbstliche Jahreszeit, die einem da auch oft so in diese Stimmungen reinbringt. Einfach mal wieder Dinge sacken zu lassen, nachzudenken. Letzten Montag, es war ja groß in der Presse, vielleicht habt ihr es auch direkt mitbekommen, hatten wir hier ein paar hundert Meter weiter einen Großbrand. Aus dem Nichts. Vermutlich Brandstiftung. In diesem alten Gewerbegebäude gegenüber vom Hauptbahnhof. Und als ich das verstanden habe, dass es da unten brennt, bin ich runtergelaufen, einfach weil die christliche Schule mit ihren Areal, mit ihren Schulcontainern und dem Neubau direkt daneben ist. Und es hat mich ziemlich gepackt, diese Sorge zu teilen mit der Schulleiterin, der ihr ganzes Herzblut in diesen Schulcontainern steckt, ihre ganze Arbeit, ihr Engagement für jetzt 120 Schüler, diese ganze Hoffnung für diesen neuen Campus Christliche Gemeinschaftsschule in Gera. Und auf einmal hat man 20 Meter daneben lodernde Flammen hinter den Fensterscheiben gesehen. Stundenlanger Feuerwehreinsatz, bis der Dachstuhl ausgebrannt ist. Und du merkst, wie zerbrechlich ist das Leben in einem Augenblick. Ein Funke, ein Feuer, Wie oft ging mir das schon so? Ich starte in den Tag und fühle mich ganz gut und irgendwann kommt ein Funke in der Begegnung mit einem anderen Menschen, eine Konfliktsituation, es kracht und es lodert ein Großfeuer und am Abend gehe ich ins Bett und denke, hätte ich das gewusst, dass der Abend so ein Ende nimmt, der Tag so ein Ende nimmt. Also in einem Moment kann vieles einstürzen. Unfassbar dann auch, wenn man ein, zwei Tage später realisiert hat, dass Feuerwehrleute, die ihr Leben aufs Spiel setzen und zum Angriff gegen die Flammen in das Haus einsteigen. Ich stand da draußen und habe gesehen, wie drin wirklich die Glut zu sehen war. Und die Feuerwehrleute sind da drin im Schutz ihrer Kameraden, die von draußen mit dem Wasserstrahl draufgehen. Und auf einmal dreht einer oder mehrere Personen im Umkreis die Hydranten ab. Die Feuerwehr hat kein Löschwasser mehr. Und du denkst, du kannst es nicht fassen, dass auf einmal die, die unser Land schützen, die unsere Gesellschaft schützen, unsere Häuser schützen, in so einer Lebensgefahr sind, weil andere Menschen ihr Leben einfach aufs Spiel setzen durch Sabotage. Und es geht so weit, dass der Innenminister mittlerweile von einem Anschlag redet. Wie zerbrechlich ist das Leben? Und wir merken es leider oft, wenn es vorbei ist erst. Ihr habt es bestimmt auch mitbekommen, diese 4 Motorradfahrer vor ungefähr 2 Wochen. Die haben sich nicht tot gefahren, sondern die konnten im strömenden Regen nicht weiterfahren und dann haben sie sich dummerweise auf dem Standstreifen unter einer Brücke untergestellt. Und ist ein Kleintransporter ins Schlingern gekommen und hat diese 4 Motorradfahrer, die Schutz gesucht haben vor dem Regen, weggerissen. Alle 4 tot. Du merkst es oft erst, wenn es vorbei ist. Und genau diese Momente, wenn das so plötzlich kommt, sind auch die, die uns am meisten zu schaffen machen. Das habe ich gelernt in der Trauerarbeit, dass genau der plötzliche Tod das ist, was Menschen über Jahre und vielleicht ihr ganzes Leben nicht überwinden können. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite wieder, ich weiß nicht, wer von euch beim Sommerfest letzte Woche da waren. Ich weiß, die meisten jungen Männer waren da, weil die haben ganz stark den Pizzaofen da draußen beheizt und Pizza gebacken. In diesem Sommerfest letzte Woche, da waren hier fast 200 Leute und ganz viele Familien aus unserer Kita. Und hast auf einmal gemerkt, dieses junge, blühende Leben, was da auf einmal los ist, wenn hier 30, 35 Kinder mehr rumspringen und dann zu sehen, wie Eltern einfach begeistert sind über das, was mit ihren Kindern passiert. Da hinten sitzen ja auch welche mit dem Kleinen auf dem Arm. Und ich habe noch so im Ohr, wie in dem Videoclip ein junger Vater von seinem Sohn sagte, der hier in den Kindergarten geht, ich freue mich so riesig, wie er jede Woche Fortschritte macht, wie er sich entwickelt, wie er wächst. Und auch daran habe ich gedacht, wenn ich das Leben höre, wie Kinder wachsen, wie das Leben nach vorne geht, wie uns Kinder lachen erinnert an das Leben, das Gott geschenkt hat. Also diese ganze Spannweite. Nimm das vielleicht mal hin mit, so als kleinen Teaser, Anriss, was möchte ich die nächsten Wochen vielleicht hier auch in den Predigten erwarten, wenn ich über mein Leben oder meine Situation gerade nachdenke. Heute möchte ich etwas sagen zu dem Wert, als kleine Einleitung oder kleines erstes Thema. Was ist eigentlich mein Wert? Wie würdest du heute antworten, wenn dich einer fragt, was ist denn dein Leben wert? Wie viel ist ein Leben wert? Es geht ja bis dahin, dass Menschen verkauft werden und sich der Verkaufswert darin scheinbar misst. Was ist dein Leben wert? Das, was du arbeitest, was du leistest, wie viele Kinder du hast oder eben nicht hast, wie du drauf bist, was du erlebt hast, wie viel Weltreisen du gemacht hast, wie viel Privatjets du besitzt oder Hubschrauber. wie viele Titel du hast, was ist dein Leben wert? Und ich habe zwei Punkte, die mir da wichtig geworden sind als kleine Überschriften, nämlich das Leben ist wertvoll und zweitens das Leben ist bedingungslos. Wenn ich über den Wert meines Lebens nachdenke, fallen mir diese zwei Begriffe ein, wertvoll und bedingungslos. Ich fange mit dem ersten an. Warum ist mein und dein Leben so wertvoll? Was macht den Wert aus? Wie misst er sich? Und da gibt es für mich als Christ die schönste Antwort eigentlich, die ich gar nicht begreifen kann von meinem Verstand her, die kann ich nur bestaunen, nämlich indem ich sage, weil mein Leben ein Geschenk ist, weil ich es eben nicht selbst gemacht habe, weil ich mich nicht in diese Welt hineingebracht habe. Und wir können heute vieles auch in der Gentechnik sind wir sehr, sehr weit heute als Menschen. Wir greifen schon fast in das Schöpferhandeln Gottes ein, aber eben fast. Denn er ist der Schöpfer und wir bleiben das Geschöpf, ob es uns gefällt oder nicht. Aber da gibt es immer noch eine Grenze. Aber weil Gott der Schöpfer ist, deswegen gibt er das Leben. Und deswegen ist mein Leben wertvoll, weil es sein Leben ist. Und da hast du, hab ich, haben wir alle das Gleiche. Da gibt es kein besseres oder weniger wertvolles, sondern Leben ist wert in sich, weil es vom Schöpfer kommt und weil jedes Leben diesen Stempel des Schöpfers trägt, nämlich das Bild Gottes, Imago Dei. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie zum Bilde Gottes. Das ist der Wert in jedem Menschen, der dir begegnet, den du siehst. Und wenn du Zeiten hast, wo du an dir selbst zweifelst, dann schau in den Spiegel und sieh dich selbst an. Das ist wertvoll, weil du Gott in deinem Leben siehst. Und das ist auch für uns wichtig als Gesellschaft. Also das ist jetzt nicht ein Wert, den ich am Sonntag im Gottesdienst vielleicht mal reflektiere und sage, ach, ist das toll, ich glaube an Gott und deswegen weiß ich, dass mein Leben wertvoll ist, sondern das ist das Fundament unseres Zusammenlebens auch in der Gesellschaft, auch in unserem Land. Und deswegen ist nicht umsonst sozusagen die Basis, das Fundament unserer Gesetzgebung, unseres Verständnisses auch von unserer Gesellschaft, fängt genau da an, bei der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Leben hat einen uneingeschränkten Wert. Es ist wertvoll, ohne was zu leisten. Nur indem es einfach ist, wie es gegeben ist. Und deswegen stehe ich auch ein für das Leben. Deswegen möchte ich einstehen für Menschen, die vielleicht nicht die Kraft haben, ihre eigene Fahne hochzuhalten. Ob das nun alte Menschen sind, ob das Kinder sind, ob das Behinderte sind, ob das Ausländer sind, Menschen, die selber keine Lobby haben, ob das psychisch kranke Menschen sind, die auch nochmal mit einer ganz besonderen Zerbrechlichkeit auch dastehen. Man glaubt ja nicht, wie Menschen, die sich mal selber outen, auch in ihren gesundheitlichen Einschränkungen, zum Beispiel in der Depression, wie entblößt sie sich oft fühlen. Weil sie mal den Eindruck haben, man kann ihnen ja von Weitem ansehen, dass es ihnen schlecht geht. Also eben immer wieder auch sich bewusst zu machen, egal wie jemand gerade durchs Leben geht, das Leben hat einen uneingeschränkten Wert, so wie es ist. Wertvoll. Und das Zweite, das ich schon genannt habe, ist, das Leben ist bedingungslos. Und ich möchte mal kurz erklären, wie ich zu diesem Gedanken komme. Nämlich bedingungslos in dem, nicht nur was wir sind, sondern auch was wir tun, was uns ausmacht in unserem Menschsein ist nämlich nicht nur auf dem Stuhl sitzen und hören, sondern es ist ja das, was wir tun im Leben. Jeder von euch, jeder von uns hat andere Aufgaben, hat andere Lebensinhalte, andere Verantwortungen, Verpflichtungen, andere Familienkonstellationen. Und genau in dem handeln wir auch als Menschen, bewegen wir uns. Und das ist zum Beispiel, indem wir andere lieben. Und da steht für mich diese Frage genau, wie groß ist der Wert? Und da komme ich wieder an den Punkt, bedingungslos. Bedingungslos zu lieben. Und das kannst du jetzt beliebig ersetzen. Geh dein Leben, deine Beziehungen, deinen Alltag durch. Bedingungslos glauben, vorwärts gehen, vergeben, hoffen und so weiter. Ich möchte euch dazu mal eine Geschichte erzählen, die der eine oder andere mehr oder weniger gut kennt. Und ich möchte sie einfach ein bisschen nacherzählen. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes aus dem Alten Testament und eigentlich einer, der gerade auch im Volk Israel als Stammvater ganz groß gehalten wird. Also einer der Väter Israels, einer der Glaubensväter, der heißt Jakob. Dieser junge Mann hat ganz viel von dieser Bedingungslosigkeit erlebt, ganz viel Zerrissenheit, aber auch ganz viel diesen Gott, der über seinem Leben steht und ihm immer wieder begegnet ist und gesagt, du bist es wert. Dieser junge Mann, ein Zwilling, hatte dummerweise einen Bruder, einen Zwillingsbruder und die beiden haben sich nicht geliebt. Die waren eigentlich in einem Bruderzwist und er gipfelte darin, dass der Jakob der Zweite war. Das ist ja wirklich gemein, wenn du Zwilling bist und alle sagen, oh, am gleichen Tag Geburtstag, aber du bist immer nur der Zweite. Und in der damaligen Zeit war es existenziell wichtig, wer der erstgeborene Sohn ist. Und der Jakob war der Zweite. Aber der war gerissen und schlau und hat seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder, mit List diesen Erstgeburtssegen, dieses Erstgeburtsrecht abgekauft. Hat seinen Bruder bestochen. Der wusste, sein Bruder, den kannst du kaufen mit Essen. Den kannst du ködern. Das hat er gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Bruderzwist durchaus sich zugespitzt hat in Hass. Sein Bruder Esau hat ihn dann wirklich gehasst und Jakob ist geflohen. Auf der Flucht begegnet er als junger Mann, also wir wissen es nicht, wem er begegnet ist, aber begegnet von dem, was uns die biblische Geschichte erzählt, konkret einem. Und das ist Gott. Völlig auf sich geschmissen, weg von der Mutter, die ihn immer protegiert hat, weg vom Vater, der scheinbar den anderen Sohn mehr geliebt hat, weg von allem, die ihm wert waren, in der Einsamkeit begegnet ihm Gott. Dieser Gott offenbart sich ihm, dieser Gott öffnet ihm sein Herz und zeigt ihm, du bist es wert. Er öffnet ihm im Traum den Himmel und zeigt ihm, was Gott mit ihm noch vorhat. So, und dann kommt er in die Fremde als junger Mann, trifft dort entfernte Angehörige, verliebt sich dort in ein Mädchen, muss für den Vater dieses Mädchens arbeiten und möchte die gerne heiraten. Und dann sagt der Vater, okay, wenn du 7 Jahre für sie arbeitest, kannst du haben. Das zieht er durch. Arbeitet 7 Jahre für einen Schwiegervater, um dieses Mädchen zu kriegen. Nach 7 Jahren sagt er, Schwiegervater, jetzt ist die Zeit, jetzt musst du mir geben. Und jetzt erlebt er genau das, was er früher seinem Bruder angetan hat. Der Schwiegervater haut ihn ums Ohr, übers Ohr. Und er gibt ihm die andere Schwester, die andere Tochter, die nicht so toll aussieht. Heimlich, in der Hochzeitsnacht, bei den Juden damals, alles mit Schleier. Der hat das erst zu spät begriffen, dass er eigentlich die Falsche geheiratet hat. Und jetzt das Gleiche nochmal. Ja, du kannst auch die andere haben. wenn du 7 Jahre für mich arbeitest. Und er arbeitet nochmal 7 Jahre, dass er die andere auch kriegt. Und ihr könnt euch vorstellen, die Familiengeschichte, die weiterläuft, die wird verzwickt. Zwei Frauen, die sich nicht grün sind, die dann anfangen zu wettstreiten, wer die meisten Kinder kriegt. Die eine kriegt nicht gleich, dann gibt sie noch ihre Magd. Am Ende sind 4 Frauen im Spiel und 12 Söhne. Eine schwierige Geschichte. Und irgendwann sagt der Jakob, ich will wieder zurückgehen zu meiner Familie, zu meinen Eltern. Und jetzt lässt der Schwiegervater ihn nicht ziehen und macht ihm wieder alles streitig. Und der Jakob muss sich da wieder raushauen und er macht es wieder mit List und wieder versucht er irgendwie sich aus der Situation rauszubringen. Er flieht. Und dann kommt ihm der Schwiegervater hinterher und die beiden söhnen sich aus. Und Jakob erinnert sich an diesen Gott, der ihm vorher auf dem Hinweg mal erschienen ist. Bedingungslos. Und er söhnt sich mit dem Schwiegervater aus und er lässt ihn wirklich ziehen. Und jetzt könnte man sagen, fast ein Happy End. Zieht weg von zu Hause und kommt nach vielen Jahren wieder, kann stolz sein, bringt 12 Söhne mit und mindestens eine Tochter. Was er noch hatte, wissen wir nicht. Viel Vieh, kommt fast praktisch als reicher Mann zurück. Und jetzt die ganze Palette holt ihn sein Gewissen ein. Und auf einmal wird ihm bewusst, mein Leben, was hinter mir liegt, steht auf einmal wieder vor mir, weil ich gehe ja den Weg zurück. Und da gibt es noch einen Bruder, der mich hasst, den ich mal übers Ohr gehauen habe. Und auf einmal versteht Jakob, was das Leben für einen Wert hat. Ich muss jetzt meinem Bruder begegnen. Und im dümmsten Fall ist mein Leben vorbei, wenn wir vielleicht beides Messer in die Hand nehmen und uns duellieren. Es bleibt eigentlich nur die Flucht nach vorne. Und ein reiferer Mann kommt zurück, der versteht, wie viel Wert das Leben eigentlich hat. Weil Gott ihn durch diese ganzen Jahre durchgetragen hat und immer wieder gezeigt hat, ich liebe dich bedingungslos. Und jetzt handle du auch. Und dann kommt der Punkt, wo Jakob seinem Bruder begegnet. Gebt mir 3 Sekunden. Und bevor das passiert, muss Jakob dem Leben begegnen und kommt in eine Situation, wo er wieder wie auf dem Hinweg alleine ist, nackt auf sich geworfen und begegnet dem, der ihm sein Leben geschenkt hat, nämlich Gott. Und an einem Flussufer, er hat seine Familie schon über den Fluss geschickt, er bleibt alleine zurück in der Nacht, begegnet er zum zweiten Mal diesem Gott. Und er kämpft mit diesem Gott, er ringt mit diesem Gott, wie das genau war, weiß ich nicht, war nicht dabei. Aber irgendwie erscheint ihm Gott in der Engelgestalt, der mit ihm wirklich kämpft. Und Jakob fängt an, den anderen zu besiegen, diesen Engel, und der schlägt ihn an die Hüfte. Das ist die einzige Chance, den Jakob zu besiegen. Und der hinterher auch lahm ist an seiner Hüfte. Aber in dieser Nacht erlebt Jakob den wahren Wert des Lebens. Nämlich, dass dieser Gott, der ihm das Leben geschenkt hat als Zwillingsbruder, diese ganze Odyssee hinter sich hat. Diesen ganzen Irrweg, diesen ganzen Hass und Betrug und Neiden und Ausbeutung. Einmal war er das Opfer, ein anderes Mal war er der Täter. Und auf einmal steht er vor diesem Gott und muss sich diesem Leben stellen, bedingungslos. und versteht, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und Gott sagt zu ihm, bis heute hast du Jakob geheißen, von nun an heißt du Israel, Gottes Kämpfer. Einer, der mit Gott unterwegs ist. Einer, der eine Lebenswende erlebt hat. Einer, der verstanden hat, wie wertvoll das Leben wirklich ist. Und dann begegnet Jakob seinem Bruder. Und auf einmal ist das gar nicht mehr so schwer. Aussöhnung. Gereift. Und hat etwas, was viele Menschen, glaube ich, in ihrem Leben gar nicht entdecken. Nämlich bedingungslose Liebe, bedingungslose Vergebung, bedingungslose Hoffnung und Glauben. Einen Gott, der ihn trägt. Ich habe die Geschichte erzählt, weil die manche Dinge so zuspitzt. Vielleicht findest du dich an manchen Stellen wieder. Vielleicht hier als eher als Opfer der Betrogene, an anderer Stelle vielleicht der, der selber andere übers Ohr gehauen hat. Hier einer, der sich selbst nicht geliebt weiß oder an der anderen Stelle vielleicht der andere nicht lieben kann. Der da Hass von anderen Menschen begegnen muss oder vielleicht auch, der in seinem eigenen Leben und Herzen Hass mit sich rumträgt. Ich möchte dir Mut machen, diesem Gott zu begegnen in seiner bedingungslosen Liebe und den Wert des Lebens neu zu entdecken. Ich habe eine Freundin, die in einer schweren Lebenskrise ist, weil sie einfach nicht trauern kann über das, was hinter ihr liegt. Das, was hinter ihr liegt, ist zerbrochen. Das kommt nicht wieder. Aber ihr ganzer Krampf geht dahin, dieses Leben wieder zu wollen. Ihre ganze Lebensenergie geht da rein, in Rebellion, in innerer Zerrissenheit. Ich will wieder so leben wie vorher. Ich will wieder so leben in meiner Heimat wie vorher. Ich will wieder diesen Wohlstand haben wie vorher, diesen Status wie vorher. Den gibt es nicht mehr. Und sie kommt aber nicht in diese Trauer. Und ich sehe jeden Tag, wo wir gemeinsam unterwegs sind, wie schwer es ist, ihr zu vermitteln, dass jeder Tag, der heute ist und jeder Tag, der morgen kommt, auch dann nur gut werden kann, wenn du dich diesem Leben stellst, wenn du es annimmst, wenn du es anfängst loszulassen, was gestern war, und das anzunehmen, was heute ist. Und es tut mir so weh, weil sie am Leben vorbeigeht. Sie geht am Heute vorbei und sie ist nicht in der Lage, dem Morgen zu begegnen. Sie wird immer lebensmüder und ausgebrannter. Und ich wünsche ihr einfach, dass sie sich aussöhnen kann mit diesem Leben. Und deswegen mein Wunsch auch in dieser Predigtreihe, lass uns wirklich mal so zu uns selber kommen und sagen, Gott, was ist mein Leben, das du mir geschenkt hast? Und ich möchte diese Bedingungslosigkeit wieder neu entdecken, diese Liebe, diesen Frieden, diese Hoffnung. Herr, schenk mir das neu. Wir werden jetzt Abendmahl miteinander feiern und wir machen das ja wie gewohnt in Kleingruppen. Und ich möchte mal den Christian Marz nach vorne bitten, weil wir das heute gemeinsam machen, damit die Anni mitsingen kann. Wir machen das hier an diesen beiden Tischen, Christian dort und ich auf der anderen Seite. Und wir teilen ja das Brot miteinander. Das heißt, du gibst es deinem Nächsten weiter und auch den Traubensaft. Und darin liegt so eine schöne Symbolik. Und ich lade euch ein, heute, wenn ihr das tut, wenn wir das gemeinsam tun, gebt es weiter, auch im Bewusstsein, das ist das Leben. Das ist Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat, seinen Leib für uns gegeben hat. Das ist das Leben und wir geben es symbolisch weiter. Wir reichen es uns weiter im Erinnern. Wir stehen hier zusammen im Bewusstsein. Wir feiern diesen Jesus. Christian, magst du noch mit uns beten?
Herr, hab Dank, dass wir jetzt zusammenkommen können in dieser ganz besonderen Gemeinschaft, die nicht nur die Gemeinschaft mit uns ist, sondern auch mit dir. Sei du bei uns, lass dich auch spüren für jeden ganz persönlich, wo er gerade ist, dass wir abgeholt werden. lass uns auch gut tun, aber auch wirklich die Gemeinschaft mit dir spüren. Bitte sei bei uns. Amen.
Und ich möchte dich einladen, auch wenn du als Gast vielleicht hier bist oder sagst, ich weiß nicht so genau, wie das hier geht mit dem Abendmahl, wenn du merkst, dass was in dir sagt, ich möchte diesem Gott heute begegnen, komm einfach und feier mit uns Abendmahl. Herzliche Einladung.